Der Titel dieser Predigt ist Heilsame Betrübnis. Heutzutage ist es ja nicht mehr einfach, einem Menschen zu begegnen, der durch seinen fröhlichen Gesichtsausdruck einen zuversichtlichen Eindruck macht auf uns. Nicht wahr? Sorgen, Stress und täglich neue Befürchtungen prägen die meisten Menschen in unserer sich politisch, ideologisch und wirtschaftlich so rasant verändernden Umgebung. Und da herrscht Betrübnis allenthalben. Kaum jemand kann sich noch froh und frei entfalten, weil das Gemüt ständig überschüttet wird mit bedrohlichen Informationen wie mit akuter Ansteckungsgefahr durch einen neuen Virus. Aber auch der Gedanke an die einbrechende Wirtschaft verunsichert viele. Es droht Arbeitslosigkeit und Verarmung. Aber desto trotz hält der Leistungs- und Zeitdruck ungebrochen an. Und das verbreitet sich seit Jahren durch eigentlich zum Kommunizieren geschaffene Medien das nachgerade Gegenteil aus. Eine fortschreitende innere Vereinsamung ihrer Benutzer und Benutzerinnen, wohlgemerkt in Form einer selbstverliebten schizoiden Persönlichkeitsstörung. Denn noch nie war etwas erfunden worden in der gesamten Weltgeschichte, das die menschliche Tendenz zur Egozentrik global so gefördert hat wie das Smartphone. Und es wird wenige Erfindungen geben, die uns so geschadet haben wie dieses. Hängt durch das Stimmungsbarometer vieler nun hauptsächlich von den Smileys ab und fallen diese aus, dann herrscht, wenn nicht gleich ein leichter Anflug von Suizid, aber doch recht tiefe Betrübnis vor. Und das im Grunde für nichts und wieder nichts. Innerlich vereinsamt, sozial und kollegial verstört, bewegt sich nun der Großteil dieser Generation auf eine für sie ungewisse Zukunft zu, dabei aber unentwegt auf ein Display starrend. Alles ist härter geworden, unerfahrener, unpersönlicher und vor allem liebloser. Technisch ist zwar sehr vieles schneller und auch automatisiert machbar geworden, was früher nahezu undenkbar war, aber genau diese Beschleunigung raubt uns Betroffenen kostbare Zeit zur Muße und ruiniert die Menschen innerlich schneller und intensiver denn je. Psychische Krankheiten und Abnormitäten steigen seit Jahren kontinuierlich an. Die rechte Lust zur Arbeit und zu qualitativ ansprechender Leistung, das fachliche Interesse, die Freude am Dazulernen sowie das Engagement im Beruf ist mit dem Wohlstand und der damit unausbleiblichen Gier noch immer mehr geschrumpft. Und jeder davon existente Rest wird vom Kollektiv und von leitender Stelle her dilettantisch gedämpft. Demotivierung, Zerwürfnisse, Täuschung und Enttäuschung zählen zu den unausbleiblichen Folgen, die die Menschen heute hochgradig verunsichern und auch psychisch schädigen. Hetze, Mobbing, Outsourcing, familienunfreundliche Arbeitszeiten samt den gleichzeitig steigenden Lebenshaltungskosten und obendrein eine selbstdarstellerische Politik, die keine real wirksamen Lösungen mehr zu bieten hat für die wichtigsten Bedürfnisse ihrer Bürger, die im Gegenteil die Lasten und die befürchteten Verschlechterungen weiter zu erhöhen droht, zum Beispiel für Pendler und Langzeitarbeitslose. Das alles kann nur jede Zuversicht und Hoffnung auf Besserung vereiteln. Und nebenbei werden ständig althergebrachte Tabus gebrochen, das Recht wird zur Spielwiese der Korruption und Rufmorde und Intrigen gehören zum täglichen Informationsmenü. Stehen bleibt aber bei alledem die wohl stur ignorierte, aber final unauslöschliche Frage, wohin soll denn der Mensch mit seiner persönlichen Schuld in diesem Dilemma? Er weiß ja nicht einmal, wohin er geht, während er völlig überlastet weitergeschoben wird, ständig tangiert von Unmengen an Informationen, nur nicht von der wichtigsten, die seinen ewigen Verbleib betrifft. Alles läuft immer schneller, zerstreuter, frustrierter und was die heranwachsende Generation betrifft, sie ist meist längst unfähig geworden zu einer ernsthaften Beziehung in gegenseitiger Achtung und Zuneigung. Mit einem Wort Ratlosigkeit und in der Folge Betrübnis, wohin man blickt. Betrübnis in aller Welt, Betrübnis in jeder Gesellschaftsschicht, Betrübnis in den Herzen und Tag für Tag gesteigert, geschürt und verschärft. Was Gottes Wort dazu sagt, die Betrübnis der Welt bewirkt den Tod. Der ängstliche Blick auf die Umstände, auf die Sorgen, auf das eigene Elend und das Desaster ringsumher macht den Menschen über kurz oder lang verzweifelt und krank. Und so ergeht es auch Gläubigen, die den Blick in dieser Zeit nicht mehr zu heben vermögen, nicht mehr gesinnt sind, hinwegzusehen auf Jesus, sondern der Betrübnis der Welt und den Sorgen und Plagen des Tages den Vorzug geben. Das macht auch sie krank. Freilich kann auch von Gottes Kindern nicht ignoriert werden, was sich da jetzt abspielt in diesen und in den kommenden Tagen. Aber wir haben ja Jesu Wort dazu. Wenn dieses anfängt zu geschehen, so seht auf und erhebt eure Häupter, darum, dass sich eure Erlösung naht. Und gerade wir sind doch jetzt hier platziert, um allezeit bereit zu sein zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in uns ist, und das mit Sanftmut und Ehrerbietung. So schreibt Petrus in seinem ersten Brief. Und wurde uns nicht von Gott die frohe Botschaft von Christus in die Herzen geschrieben? Und damit ist uns eine klare Verantwortung auferlegt in dieser Zeit, in die wir gesetzt sind. Soweit zur Betrübnis der Welt. Aber auch für Gottes Kinder gibt es eine Betrübnis. Janssen schreibt dazu gottgemäße, andere schreiben gottgewollte Betrübnis. Die Bibel spricht davon im 2. Korintherbrief. Sie ist ganz anders gestaltet, diese Betrübnis, als die Betrübnis der Welt. Denn sie ist eine heilsame Betrübnis, die uns immer wieder begegnen wird in unserem irdischen Pilgerlauf. Und besonders interessant ist, wie der Herr seinen Apostel damit umgehen lässt. Vernehmen wir also zuerst den entsprechenden Wortlaut dazu. Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss, die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. So schreibt also Paulus von Mazedonien aus an die Korinther in seinem 2. Brief, und er betont schon vorher in diesem Schreiben: Ich berufe mich aber auf Gott als Zeugen für meine Seele, dass ich, um euch zu schonen, noch nicht nach Korinth gekommen bin. Nicht, dass wir Herren sein wollten über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude, denn ihr steht fest im Glauben. Paulus war wegen der Schonung der Brüder zu Korinth noch eine Weile in Mazedonien geblieben. Das ist eine sehr interessante Tatsache. Was ist das für eine Feinfühligkeit? Er bezeugt ihnen, dass sie, die Korinther, im Glauben stehen und dass er, der Paulus, mit anderen Dienern, er betont ja, dass wir Gehilfen ihrer Freude sind. Und damit zeigt der Text aber ein Problem der Herzen in den Gemeinschaften auf. Der Mensch lässt sich nämlich nicht gerne etwas sagen. Und wie man sieht, war das früher nicht anders. Eine Gemeinde schätzt vor allem dann ein ernstes Wort nicht, wenn sie es nicht gewöhnt ist, zurechtgewiesen zu werden, weil sie unterhaltsame und seichte Predigten vorzieht. Der Hauptgrund ist dabei, dass diese Menschen nicht willig sind, ihr Ich im Tod zu halten. Und das bedeutet, dass sie noch oder wieder im Fleisch wandeln, nicht aber im Glauben an Christus und an sein Heil. Und das ist der Nebenweg des religiösen Christentums. Es mag sein, dass viele Gemeinschaften heute nicht entsprechend gelehrt werden, was im Fall der Korinther aber unvorstellbar wäre unter der Verkündigung eines Apostels Paulus. Aber leider handelt es sich dabei um ein typisches Spannungsfeld im Gemeindedienst. Und diese Spannung wird in den folgenden Worten des Paulus ja zum Ausdruck gebracht. Ich habe mir aber vorgenommen, nicht wieder in Betrübnis zu euch zu kommen. Wer jetzt schon einmal nach vorn gegangen ist ans Pult und dort einem gemischt fühlenden Auditorium gegenüberstand, dabei aber selber strikt auf des Oberhirten Weisung zu achten hat, das heißt, der nicht zur Unterhaltung predigt, sondern als Sterbender zu Sterbenden, wie Richard Baxter es treffend ausgedrückt hatte, der hat mit Sicherheit etwas erfahren von dem, was Paulus hier schreibt. Es ist nämlich gar nicht einfach, mit ernsten Worten den Menschen die Wahrheit zu verkündigen. Da kommt beim Ansprechen derselben gar kein angenehmes Gefühl auf. Darauf kommt es für Gott natürlich nicht an. Das sieht man nicht nur an Jeremia und anderen, sondern vor allem am unvergleichlichen Verkündigungsdienst unseres Herrn Jesus. Solch ein Dienst ist unangenehm. Und es ist nötig, wie David sagt im 18. Psalm, mit meinem Gott kann ich über die Mauer springen. Und derer sind mehrere Mauern. Über die Mauer des eigenen Humanismus und des Herzens Blödigkeit, wie die Alten sagten, als blöd noch ängstlich bedeutete, ferner über die Mauern unwilliger Mimik in den Gesichtern, bis hin über die Mauer völliger Ablehnung. Aber alles schon erlebt. Denn alles, was dabei gesagt wird, wenn es dem Evangelium von Christus gemäß ist, richtet sich ja stets gegen das Fleisch. Zuerst gegen den alten Menschen im Prediger, wohlgemerkt, und dann im selben Sinn gegen den fleischlichen Sinn in den Zuhörern. Das gottgewollte Wort richtet sich damit gegen die Sünde des Nichtglaubens an Christus, der für uns gestorben ist, damit wir uns alle mit ihm für mitgestorben halten, damit wir jetzt in ihm das Leben haben und den Sieg über die Auswirkungen der Sünde, wie den Stolz und die Ichsucht und den Hochmut. Aber diese Dinge widersetzen sich in uns gegen Gottes Botschaft. Wir alle waren ja einst dem Evangelium gegenüber Fremde, die ihm feindlich gesinnt waren. Nun aber haben wir in Christus alles erhalten vom Vater, seine unaussprechliche Gabe, nämlich den geliebten Sohn, den hat er uns gegeben und seinen Heiligen Geist. Und wenn wir diese Diskrepanz mit ihren Auswirkungen in uns doch wieder entdecken, dann tritt sie zutage, die gottgewollte Betrübnis, die in uns eine Buße zum Heil bewirken soll. Ist aber der rechte Glaube in uns als Zuhörende und Zustimmende vorhanden, der rechte Glaube, dann regt sich nichts gegen die Botschaft von Christus in uns, sondern unser neu gemachtes Herz nimmt freudig auf, was uns von ihm und über ihn gesagt wird. Jedes ungläubige Herz aber wird rebellieren dagegen, wird sich auflehnen und wird sich beleidigt fühlen. Wir sehen das deutlich an den Tagen, in denen unser Heiland selber auf Erden wandelte, als er gekommen war, Sünder zu suchen und zu retten. Was schlug ihm entgegen? Nichts als Unverständnis und nahezu nur blanke Ablehnung. Die wenigen, die wirklich dankbar sind für das ernste, gute, rettende Evangelium und die sich auch nach Jahren immer noch, immer wieder zurechtbringen lassen, die sind bis heute in gewaltiger Unterzahl. Wobei sich die empfindliche Front bei jedem Menschen anders aufstellt, obwohl im Grunde bei allen dasselbe Leiden vorherrscht. Nehmen wir einmal Jonathan Edwards als Beispiel eines liebevollen Predigers vor einem solchen Gemeindepublikum. Als Prediger war Edwards stets darauf bedacht, die Unrichtigkeit eines Glaubenslebens zu entlarven, die im Grunde ja in der Selbstliebe wurzelt. Denn das ist ein Glaube aus dem Fleisch, ein Auswuchs extremer Gefühlsbetontheit ohne Wurzel in Gott. Andererseits, so hat Edwards festgestellt, gibt es eine Art von äußerlicher Praxis ohne inneres Erleben, was aber aus der Sicht Gottes überhaupt keinen Wert hat. Und für nichts gut ist. Das Evangelium von Christus, das muss sich durch Veränderungen in unserem Herzen zeigen, die sich durch selbstlosen Dienst in einer Welt beweisen, die das Ich in den Mittelpunkt stellt und dieses Ich auch auf allen Linien verherrlicht. Und das ist das gerade Gegenteil von dem, was Gott uns in seinem Sohn gegeben hat. Das Leben aus Christus, das Glaubensleben, besteht außerdem aus zu großen Dingen, als dass wir lau sein und bleiben könnten. Und so ist der echte Glaube an Christus immer eine dynamische Sache. Und dabei sind Empfindungen die treibende Kraft menschlicher Handlungen. Denn als der Schöpfer unser menschliches Wesen ins Leben gerufen hat, da hat er uns alle nicht nur ausgestattet mit Empfindungen, sondern er hat die Empfindungen sogar zur Grundlage des menschlichen Handelns gemacht. Das zeigt Gott auch deutlich in der Schrift, denn da wird heiliges Verlangen immer wieder als wichtiger Teil eines echten Glaubens erwähnt, das sich in Sehnsucht und Hungern und Dürsten nach Gott ausdrückt, wie es auch das Wort des Jesaja bestätigt, der sagt, auf deinen Namen und dein Gedenken war das Verlangen der Seele gerichtet. Meine Seele verlangte nach dir in der Nacht, ja, mein Geist in mir suchte dich. Und so besteht auch, was in einem Raum wie diesen als gläubige Zuhörerschaft versammelt ist, aus verschiedensten Meinungen und Stimmungen, aus unterschiedlichen Gedanken, Sorgen und Problemträgern, die jetzt gerade konfrontiert werden mit dem Wort Gottes. Dabei entsteht Glaube und Freude, aber oft auch Misstrauen und Ärger in den Herzen. Denken wir zum Beispiel an die Steinigung des Stephanus. Seine Predigt begann mit der Geschichte Israels, mit Mose und mit den Vätern. Da lauschten seine Zuhörer ja noch gewohnheitsmäßig ruhig, bis dann aber gegen Ende der Rede von Gott her folgender Wortlaut erklang. Hat nicht meine Hand das alles gemacht? Ihr halsstarrigen und unbeschnittenen an Herzen und Ohren, ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, die vorher das Kommen des Gerechten ankündigten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid, ihr, die ihr das Gesetz auf Anordnung von Engeln empfangen und es nicht gehalten habt. Wir alle wissen, was dann passiert ist. Als sie aber das hörten, schnitt es ihnen ins Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Er aber voll Heiligen Geistes blickte zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen und er sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Sie aber schrien mit lauter Stimme, hielten sich die Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn los und als sie ihn zur Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Das war die Reaktion. Aber auch wenn es meistens nicht gleich mit der Ermordung dessen endet, der uns die Wahrheit sagt, so ist das Prinzip doch immer das gleiche. Man will nicht hören. Gesegnet dagegen ist jede Gemeinschaft, die Gottes Wort hören will, in jeder Situation und in jeder Gemütslage zur eigenen Korrektur. Und Paulus war sich sehr wohl bewusst, dass er sich in diesem Zwiespalt befunden hat, denn seine Rede musste ja Betrübnis hervorrufen, die aber doch jedem zum Heil gereicht, der sie von Gott her annimmt. Und er schreibt, denn wenn ich euch betrübe, wer ist es dann, der mich erfreut, wenn nicht der, welcher von mir betrübt wird? Und darum habe ich euch dies auch geschrieben, damit ich nicht, wenn ich komme, von denen Betrübnis habe, über die ich mich freuen sollte, da ich doch zu euch allen das Vertrauen habe, dass meine Freude euer aller Freude ist. Und demnach erwartet Paulus, dass er zwar Betrübnis anrichten wird durch seine Ermahnung und Zurechtweisung, und achten wir auf dieses deutsche Wort zurechtweisen, da soll ja etwas gesund werden, damit der Mensch am Ende zurechtgebracht ist und sich freut darüber, wenn der Apostel wieder zu ihnen kommt. Ja, Paulus kann völlig zu Recht erwarten, dass dieser Prozess der Betrübnis, und der gestaltet sich vielleicht als Aufbrausen oder als starke Erregung oder sogar als gewaltiger Zornausbruch eines Menschen, dass der beendet ist, bevor noch die Sonne untergegangen ist, wie im Epheserbrief steht. Zürnt ihr, so sündigt nicht, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Davon kann und muss Paulus als der Gesandte Jesu auch ausgehen, als der zum Ermahnen Berechtigte im Leib Christi. Daher auch sein Wort, seine Hoffnung, ja sein Vertrauen, wenn er anschließend schreibt, dass meine Freude euer aller Freude ist. Denn der Heilige Geist, der durchdringt uns ja alle ganz gleich im Reich Gottes. Es steht im 1. Korinther 12 von Paulus geschrieben, denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, wir sind alle gedrängt worden zu einem Geist. Und so muss der Heilige Geist in uns unsere menschlichen Gedankenpläne und jede Höhe, die sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, zuerst zerstören, bevor er seine göttliche Arbeit in uns und unter uns verwirklichen kann. Menschliches muss abgetragen, Göttliches aber aufgebaut werden. Alles, was das Reich Gottes nicht ererben kann, soll getötet werden, was aber Leben aus Gott und für ihn ist, soll gestärkt und zur Reife und zur Frucht gebracht werden. als da steht im Kolosserbrief, tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Das ist das Werk, das ist die gottgemäße Betrübnis, die der Heilige Geist unterstützt zur Verherrlichung Jesu. Und jedes Mal soll sich da in uns das Wort Gottes lebendig und kräftig erweisen, schärfer als jedes zweischneidige Schwert, das durchdringt, bis es Seele und Geist, auch Mark und Bein, scheidet und zum Beurteiler oder Richter der Gesinnungen und Herzensgedanken in uns wird, so steht es im Hebräerbrief Kapitel 4. Denn jedes Mal muss da in dir und mir das Menschliche bewusst erkannt und geschieden werden von der Art Gottes. Und dazu ist Verständnis vom Kreuz vonnöten, wie unser Herr Jesus sagt, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn Gottes Augen sehen ja unsere fleischlich-seelische Art stets, wenn wir sie nicht am Kreuz belassen haben, sondern sie wieder mit uns schleppen. Und da müssen wir uns fragen, bin ich denn immer noch nicht genug misstrauisch gegen mein eigenes Denken und Handeln? Stimme ich Gott noch nicht hundertprozentig zu, was seinen Heilsplan betrifft für mich? Ist mir das Blut, ist mir der Tod seines Sohnes nicht wert, es in Anspruch zu nehmen? Kann mich mein dummer Hochmut immer noch, ja immer wieder dazu verleiten, nicht alle eigenen Gedanken unter den Gehorsam Christi gefangen zu nehmen? Ja, wie lange treibe ich das denn alles noch? Wie oft will ich denn noch verhindern, dass im Himmel Freude ist über mich und meine Umkehr, meine Gesinnungsänderung? Wie der Herr sagt, ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Und jetzt kommt das so Überraschende. Der Apostel Paulus wollte tatsächlich verhindern, dass die Freude der Korinther im Glauben gestört würde, wenn er gegenwärtig wäre. Und so ist er absichtlich noch ferngeblieben, um nicht gleich Zucht an ihnen üben zu müssen. Und da schreibt er, ich habe aber bei mir selbst dieses beschlossen, nicht wieder in Traurigkeit zu euch zu kommen. Wie lieblich ist das doch anzusehen, diese Art Jesu, des großen Hirten der Schafe, mit der Paulus hier mit den Korinthern umgeht, so mild und in gar nicht anbiedernder Weise. Nicht humanistisch, nicht in heuchlerischer Liebe, nein, der Apostel bleibt fern und erwartet in gefühlvoller Zuneigung Gottes Wirken an ihnen. Wie es ja heißt, wenn der Herr das Haus nicht baut, dann arbeiten umsonst die daran bauen. Es gibt ja nur eine Liebe, die sich an der Wahrheit freut und die dabei fähig ist, solche Empfindungen im Herzen zu erwecken. Im Römerbrief schreibt der Paulus, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Was für ein Wort! So oft zitiert und so wenig verstanden und noch seltener realisiert, Gottes Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Und die Wirkung wird uns hier deutlich vor Augen geführt. Diese Liebe ist stets für die anderen und für den anderen. Sie ist mit den Brüdern beschäftigt, diese Liebe, und sie ist weit entfernt von aller Eigenliebe und Selbstsucht. Was wäre das für die Eheleute unter uns, wenn die in unseren Herzen von Gott ausgegossene Liebe dauerhaft zur Wirkung aneinander gelangen würde? Was wären das für Gemeinschaften, wo die Einzelnen einander dienen würden, so zugetan, so ernst und so feinfühlig, wie wir das hier sehen? Paulus schreibt weiter an die Korinther, und er schreibt im Geist der Liebe des Christus, ich habe euch nämlich aus viel Bedrängnis und Herzensnot herausgeschrieben, unter vielen Tränen, nicht damit ihr betrübt werdet, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich in besonderer Weise zu euch habe. Was geht da Herrliches hervor aus diesem Vers und aus dem ganzen Verhalten des Apostels? An die Römer hat er geschrieben, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, um unseres Herrn Jesus Christus und der Liebe des Geistes willen, dass er mit mir zusammenkämpft in den Gebeten für mich zu Gott. Um der Liebe des Geistes willen. Das ist ein selten zitiertes Attribut, nicht wahr? Aus Römer 15, 30. Diese Empfindungen, diese Gefühle und diese Tränen des Apostels womit er schon den ersten Brief an die Korinther geschrieben hatte, was ist das für ein Zeugnis der Liebe des Geistes Gottes? An die Thessalonicher erging folgender Wortlaut von ihm, denn wir sind nie mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht. Gott ist Zeuge, wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, obgleich wir als Apostel des Christus würdevoll hätten auftreten können, sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Und das ist es. Das gesamte Verhältnis in Christus zueinander in seinem Leib ist ein Verhältnis der Liebe, wie das einer guten Mutter zu ihrem Kind. Verantwortungsvoll, umsorgend, auch warnend und dabei stets nicht sich selbst pflegend, sondern immer für den anderen da. Das ist Christi Liebe und damit die Liebe des Geistes Christi, die sich in allem der Wahrheit freut. Der Wahrheit in mir und der Wahrheit in dir, nämlich Christus in dir. Kein Jota davon wird abgestrichen. Keine billige, selbstdarstellende, sondern ernste, handfeste Liebe, die dem anderen dient. Das ist das Wesen, das Christus auf Erden geoffenbart hat. Wie die Zuneigung einer Mutter, die ihre Liebe nicht anders ausdrücken kann, als in diesen Gemütszuständen, die Paulus hier jetzt namentlich nennt. Und ich wiederhole, ich habe euch nämlich aus viel Bedrängnis und Herzensnot herausgeschrieben, unter vielen Tränen, nicht damit ihr betrübt werdet, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich in besonderer Weise zu euch habe. Das erste ist in viel Bedrängnis. Warum? Weil er die Brüder nicht aufgeben kann, weil er sie nicht dahinlaufen lassen kann ins Verderben, in die Lauheit, ins bloße Gemeinschaftstreffen, in das seichte, geheuchelte Miteinander, wie es landauf, landab, gang und gäbe ist, und weil er nicht ruhig sitzen oder schlafen kann, wenn er an die Geschwister denkt, die nicht auf dem Weg dem Lamme nach wandeln. Egal, ob jemand jetzt über ihn sagt, er schimpft ja doch immer nur, das sagt man ja als Betroffener seiner ernsten Mutter auch nach. Gott gibt nicht auf, hat mir ein Bruder geschrieben. Ja, muss ich sagen, recht hat er. Und ist das eine gute Aussage. Das zweite ist aus Herzensnot heraus. Und das ist es. Nicht aus Gewinnsucht, nicht aus Machtstreben, nicht aus schnödem Profilierungsgehabe vor den Geschwistern heraus, schreibt Paulus. Nein, aus der tiefen Not, aus der Angst, dass einer verloren gehen könnte von denen, die ihm anbefohlen sind, so wie wir ihnen ja auch vom Herrn zur Seite gestellt sind. Ja, was ist denn die treibende Kraft dieser Herzensnot den Geschwistern gegenüber? Was treibt uns denn hin? Zu den Brüdern, was bewirkt denn den Ernst und die Sorge bezüglich ihrer Nachfolge, dass da doch keiner da hinten bleiben möge? Drei Kapitel später schreibt der Apostel, die Liebe des Christus, die drängt uns. Und das dritte ist jetzt unter vielen Tränen. Und das verbindet ihn, den Apostel, mit dem Bruder, dem Timotheus, den er eingangs des zweiten Briefes an die Korinther als solchen erwähnt, als Bruder. Und das ist so schön, so einfach, dass ich es hier wortwörtlich erwähnen will, im 2. Korinther, Kapitel 1,1. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen, und Timotheus, der Bruder, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, samt allen Heiligen, die in ganz Achaia sind. Der Bruder, nichts anderes als nur der Bruder. Und es braucht kein schmückendes Beiwerk. Es gibt nichts Höheres für unsere Mitgläubigen in Christus als diese Bezeichnung. Es gibt Dienste, es gibt Aufgaben, es gibt Sendungen, es gibt Empfindungen. Aber hört doch hin, Timotheus, der Bruder, was für ein himmlischer Klang aus des Herrn eigenem Mund. Der sagt nämlich, ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus, ihr aber seid alle Brüder. Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen sollen, dort werden sie mich sehen. Nächster Vers, Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater, gehe aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Und schließlich Hebräer 2,11. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen, sondern spricht, ich will meinen Brüdern, deinen Namen verkündigen, inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Ja, solch ein Brüderduo wie Paulus und Timotheus, das könnten doch alle Gemeinschaften vertragen. Aber höher noch, intensiver noch ist Jesu Verlangen, ich will meinen Brüdern deinen Namen verkündigen. Da steht zweimal im Wort Gottes. Der Herr lässt es extra wiederholen im Hebräerbrief. Und ja, der Zustand der Korinther, der hat ja ernste Zurechtweisungen erfordert. Darüber kann uns das alles nicht hinwegtäuschen. Da lief ja einiges in der Gemeinde gefährlich falsch. Und es wird auch bei dir und bei mir etliches zu sagen sein, gerade in unserer verworrenen Zeit mit ihrer Ablenkung und ihrer Lauheit und ihrer Ich-Orientiertheit. Aber der Gedanke, dass sie dadurch traurig gemacht würden und sich ihre Traurigkeit nicht infolge einer ernsten Buße in Freude verwandeln könnte, der beugt den Paulus tief da nieder. Und da hält er sich noch ferne aus Liebe zu ihnen, in Zuversicht zu Gott. Das ist doch der schönste Lohn für einen Verkündiger des Evangeliums, wenn sich die vorhandene Betrübnis und Traurigkeit zur Buße und anschließend zur Freude verwandelt. Da findet die Gesinnung jedes Herzens, in dem die Liebe Christi wohnt und wirkt, ihren Lohn. Da werden Worte wahr, wie jene an die Thessalonicher: Ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt mit Freude des Heiligen Geistes. Und ein Stück weiter: Ja, ihr seid unsere Ehre und Freude. Es war die Liebe Christi und damit die Liebe des Geistes, die den Apostel bewogen hat, zu schreiben, was er empfunden hat im Dienst Jesu an den Brüdern und für die Brüder. Und ganz zu Recht erwartet er deswegen jetzt, dass die Korinther erkennen, dass sie nicht betrübt und traurig gemacht werden sollen, sondern dass ihn, den Paulus, die Liebe des Christus für sie bewegt. Wie es in den Sprüchen steht: Treu gemeint sind die Schläge des Freundes, aber reichlich sind die Küsse des Hassers. Wir müssen auf Christus hin und von uns wegschauen, wenn sich unser Herz wegen Gottes Ermahnung wieder mal aufregen will. Und wir müssen uns fragen: Habe ich mein Kreuz wirklich auf mich genommen, dieses mein Todesurteil von Gott, das an Christus vollstreckt wurde, an meiner Stelle, oder verachte ich dieses große Heil Gottes für mich und lasse mir nichts sagen? Passen wir an dieser Stelle besonders auf. Hier ist die entweder Leben oder Tod bringende Weggabelung in der Nachfolge. Hier öffnet sich für uns auf Erden der breite Weg mit seinen vielen Möglichkeiten als tödliche Alternative gegenüber dem schmalen Weg, der Christus in Person ist. Dem Lamme nach, das muss uns Weg und Ziel sein und bleiben. Denn Gottes Lamm ist unsertwegen und für uns durch Tod und Auferstehung gegangen, damit wir jetzt in ihm in einem neuen Leben wandeln können. Mitgekreuzigte, Mitgestorbene können ja nicht mehr beleidigt und auch nicht aufmüpfig werden. Die Beleidigung, das Aufbrausen, der Zorn über eine Zurechtweisung vom Herrn, von wem und in welcher Form auch immer, hat in uns ja keinen Angriffspunkt mehr, weil sie in Christus nichts hat. Da schreibt Paulus an die Römer im Kapitel 6: Also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt, in Christus Jesus, unserem Herrn. Liebe und so teuer erkaufte Kinder Gottes, bedenken wir dazu all die liebevollen Gnadenerweisungen Gottes. Beachten wir sie schon im Vorfeld, denn er schickt ja vieles voraus, und reagieren wir feinfühlend auf diese Vorboten seiner Zurechtweisung, wie sich hier und anderswo das Wesen unseres Herrn in seinen Dienern auswirkt. Wie zum Beispiel Paulus an die Korinther geschrieben hat: Ich habe mir vorgenommen, nicht wieder in Betrübnis zu euch zu kommen. Achtet die Geduld eures Herrn für eure Seligkeit, schreibt Petrus dazu. Wie auch unser lieber Bruder Paulus nach der Weisheit, die ihm gegeben ist, euch geschrieben hat, wie er auch in allen Briefen davon redet. Und jetzt kommt dieser Satz: In welchen sind etliche Dinge schwer zu verstehen, welche die Ungelehrigen und Leichtfertigen verdrehen, wie auch die anderen Schriften zu ihrer eigenen Verdammnis. Schwer zu verstehen? Ja, schwer zu verstehen ist jedem Herz, das in Sünde und Rebellion beharrt, diese Liebe in den Worten des Paulus, wie wir sie heute betrachtet haben, dass er noch fern bleibt, um sie nicht zu betrüben. Aber ich darf ja reagieren, Denn wenn ich mich rechtzeitig selbst richte, werde ich nicht gerichtet werden. Ich darf reagieren, wenn Gott mich anspricht. Und ganz sicher werden Augenblicke auf mich zukommen, wo ich jede empfangene Gnade und ihre Vorboten ganz dringend brauche. Und wenn du gerade jetzt, heute, eine besondere Gnadenzeit erlebst, dann sei jetzt treu, denn es kommen Momente, wo du das alles brauchst, was du gelernt und empfangen hast und wozu du so zärtlich und liebevoll erzogen worden bist. Wissen wir doch längst, dass auf besondere Gnadenzeiten auch oft besondere Versuchungszeiten folgen. Wenn ich mich aber mit Christus für mitgekreuzigt achte und mich ihm bewusst anvertraut habe, wenn ich mich endlich in allem als sein Eigentum betrachte, dann ist die Erziehung Gottes bei mir auf fruchtbaren Boden gefallen. Gottes Gnadenerweisungen, seine liebevollen Vorboten davon, die sind weitaus zärtlicher als der vertrauteste Blick einer sorgenden Mutter. Sie sind gütiger für das gläubige Herz als der klare Wink des besten irdischen Vaters. Und sie dienen uns zur Stärkung für die nächste, meist noch unbekannte Versuchung. Uns zu rechtfertigen zum Beispiel vor Gott und den Menschen. Wir sind ja gerechtfertigt vor Gottes Angesicht. Ja, das aber nur in unserem Herrn Jesus Christus, der uns seine Brüder nennt. Wir selber haben in uns daher keinen Grund, seiner Erziehung auszuweichen. Ich bin ja der, den Gottes Erziehung umwandeln soll in das Bild seines Sohnes. Ich bin der, den seine Mahnung, sein Wink und die heilsame Betrübnis treffen soll. Ich soll, ja ich darf annehmen, was mir von Gott angedeutet und für dahin auch gesagt wird. Und wir sehen ja, wie zärtlich, wie väterlich uns Gott begegnet. Gott, der rechte Vater, ist über alles, was der Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Er hat in seiner Schöpfung den Typus Vater und Mutter als Bild für seinen so zärtlichen Umgang mit uns hingestellt. Ob wir das jetzt von Kindheit an so erlebt haben oder nicht, das ist irrelevant. Gott ist größer und liebevoller als unsere Geschichte und unsere Herkunft. Und danken wir dem himmlischen Vater für seine Zärtlichkeit und küssen wir seinem Sohn die Füße. Nehmen wir dankbar all seine liebevollen Schläge an. Dann wird unsere betrübte Seele ruhig und gestillt sein, wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Wie ein entwöhntes Kind, so ist unsere Seele dann still in uns vor unserem Gott. Denn jede gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die du nicht bereuen wirst. Zum Abschluss heute wieder einmal die wunderbare Zusage aus Zephania 3,17. Denn der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Ein Held, der rettet, er wird sich über dich freuen, mit Wonne. Er wird still sein in seiner Liebe, er wird über dich jubelnd frohlocken.